Ich predige über den Epheserbrief. Epheserbrief Kapitel 2, Vers 17 bis 22. Epheser Kapitel 2, Vers 17 bis 22. Da heißt es: Und er kam und verkündigte als frohe Botschaft Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide den Zutritt in einem Geist beim Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Beisassen, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus sein Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt heranwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es gibt einen Slogan der Friedensbewegung, der heißt: Frieden schaffen ohne Waffen. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, was das bedeutet und ob und inwieweit das möglich ist. Ich sagte scherzhaft, ich hoffe, dass mir das keine übel nimmt, es ist zumindest ein guter Reim. Aber er reimt sich nicht auf die menschliche Natur. Warum? Weil jeder Mensch von Geburt an Unfrieden in seinem Herzen hat. Und wir sind alle Exporteure. Wir exportieren das, was in uns drin steckt. Wir sehnen uns also nach Frieden, aber wir exportieren Unfrieden in unsere Umgebung. In Römer 7 heißt es, dass der Mensch im Widerspruch mit sich selbst steht. Da heißt es: Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Ich wiederhole das. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das heißt, ich erreiche es nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Ich will ein paar Beispiele bringen für diesen Menschen im Widerspruch. Bei diesen Beispielen nenne ich auch relativ persönliche Dinge. Ich hoffe, dass mir das keiner übel nimmt. Ich möchte keinen verurteilen, sondern nur Beispiele bringen für einen Menschen im Widerspruch mit sich selbst. Denn der Bibel wird der Begriff Sünde verschieden erklärt. Die eine Erklärung ist die, dass es eine Störung der Beziehung ist, der Beziehung zu Gott, der Beziehung zu sich selbst, der Beziehung zu Mitmenschen und der Beziehung zur Natur. Der Mensch im Widerspruch, ja, erleben wir eigentlich jeden Tag. Da gibt es Gruppierungen in unserem Land, die gegen die Atomenergie sind, weil die eben so gefährlich sein kann. Völlig für den Ausstieg aus der Atomenergie, sie sind aber gleichzeitig für die Freigabe der Abtreibung. Die Frage: Lässt sich die Schöpfung aufteilen in zwei Bereiche? Der Mensch im Widerspruch. Da leitet jemand eine Nord-Süd-Kommission, die von der UN eingesetzt ist, um dort eine Vermittlung zu leisten. Er selbst ist aber geschieden und mit seiner Sekretärin neu verheiratet. Das heißt, die Vermittlung im persönlichen Leben kam nicht zum Ziel, aber in der Politik soll sie gelingen. Da sind Menschen, die treten für die Umwelt ein, für die Erhaltung der Natur, sind aber selbst starke Raucher und gefährden ihre eigene Natur und ihre Umgebung. Das sind Leute, die demonstrieren für dieses und jenes, gewöhnlich für irgendwelche Werte des Menschen. Dabei werden aber viele Menschen verletzt, manche mit bleibenden Schäden. Jeder ist gegen Verbrechen und Kriminalität, aber Krimis im Fernsehen sind die Hauptunterhaltungsquelle für die meisten Menschen oder für viele. Der Mensch im Widerspruch. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Hier in der Bibel steht eigentlich etwas Besseres über Frieden. Da steht nämlich: Er kam und verkündigte als frohe Botschaft Frieden euch, den Fernen, und Frieden den Nahen. Es ist ein Friede, der nicht erst geschaffen werden muss, sondern ein Friede, der schon da ist, der nur noch verkündigt werden braucht, dass Leute ihn verstehen. Wenige Verse davor heißt es: Er ist unser Friede, nämlich Jesus. Das heißt, die stärkste Spannungsquelle, die es überhaupt gab in der Welt, die zwischen Gott und dem Menschen in einer zerstörten Beziehung, die ist beigelegt worden. Dadurch, dass Jesus am Kreuz sein Leben als Sühnopfer gab, dass er stellvertretende Strafe auf sich nahm und zwischen Gott und uns jetzt Frieden ist durch Vergebung. Das heißt, dieser Friede ist schon da, der muss nicht mehr geschaffen werden, sondern er ist schon da, er ist ein Geschenk und ich erhalte diesen Frieden als Geschenk in der Person von Jesus Christus, wenn er in mein Leben kommt. Dazu ein paar Beispiele. Jemand wurde gefragt, wie geht's? Das ist ja so eine stereotype Frage. Und er sagte, ach, seit 3 Jahren geht's, bin ich zufrieden. Dieser Mann war seit 3 Jahren Christ. Er hatte sein Leben annehmen gelernt und war von daher zufrieden. Mir ist klar, dass nicht jeder Christ dieselbe Antwort geben würde. Nicht jeder Christ ist zufrieden mit seinem Leben. Das hat diese oder jene Ursache. Aber er sagte das so. In einem Gästebuch in einem Hotel stand, es war an einem Kurort an der Nordsee, das heißt ein Seegebiet, stand ein kleiner Spruch, da hieß es, mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangt den wahren Frieden erst, wenn es nicht mehr schlägt. Ich wiederhole es nochmal. Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangt den wahren Frieden erst, wenn es nicht mehr schlägt. Offensichtlich hat ein Christ diesen Spruch gelesen und einige Verse unten drunter das Gedicht leicht verändert, noch einmal hingeschrieben. Er schrieb, mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangte wahren Frieden, seit es für Jesus schlägt. Das heißt, dieser Mann wollte nicht den Ersten irgendwie wegschieben, er wollte nur sagen, der Friede ist Realität schon heute in meinem Leben, durch Jesus. Er hat mich befriedet und ich freue mich sehr darüber. In der Antike gab es einen bekannten Playboy, der später in der Kirche berühmt wurde. Ich habe nur eine Bitte, wenn ihr euch unterhalten möchtet, könnt ihr es nachher wieder tun, wenn wir fertig sind. In der Antike gab es einen bekannten Playboy, der später sogar ein Kirchenvater wurde, der so nach dem Motto Wein, Weib und Gesang lebte, also Diskothek, Alkohol und Partnerschaften in verschiedenen Richtungen. Es war der Augustin, der an der Universität zwar studieren sollte, dafür gab ihm zumindest seine Mutter das Geld, aber er tat es nicht. Und dann wurde er durch eine Stelle im Römerbrief getroffen, wo es hieß, dass das Reich Gottes nicht in Trinken und Saufen und in Klagen besteht, auch nicht in sexueller Unreinheit, sondern in Freude und Friede im Heiligen Geist. Und diesen Frieden, den sucht er eigentlich, den sucht er auch in dieser Partnerbeziehung, hatte ihn aber nicht gefunden. Und das hat ihn so getroffen, dass er sein Leben schlagartig verändern ließ von Gott. Er hat diese Beziehung aufgelöst, er hat Frieden mit Gott gefunden und ich denke, dass er vielen anschließend zum Segen wurde. Wenn es um Frieden geht, steht hier auch, es sei Frieden für die Fernen und für die Nahen. Das sind keine geografischen Begriffe bei Gott, sondern die Nahen waren die Juden, die waren Gott schon immer nahe und die Fernen waren die Heiden, die mussten erst gewonnen werden, aber die haben jetzt beide Frieden mit Gott. Es gibt ja immer Schranken zwischen Menschen und Gott möchte diese Schranken abbauen durch Frieden. Da gibt es ein interessantes Beispiel, einige kennen das seit vielen Jahren, zu diesem Thema Friede. Und zwar waren 5 amerikanische Missionare unterwegs zu den Auka-Indianern und hatten dazu die ersten Kontakte geknüpft, wurden dann aber schlagartig überfallen und alle 5 ermordet. Das ging dann wie so ein Fanal durch die Welt, ein Aufschrei. Wie ist sowas heute in der zivilisierten Gesellschaft noch möglich? Aber es war eben so. Dann haben sich Frauen von diesen ermordeten Missionaren aufgemacht und sind selbst in diesen Stamm der Auka-Indianer gegangen und haben dort Kontakte geknüpft und ihre Sprache gelernt und angefangen, ihnen diese gute Nachricht von Jesus weiterzugeben. Die Frauen wurden nicht ermordet, weil sie nicht wussten, was macht man mit Frauen, das sind ja keine ernstzunehmenden Gegner so für diese Indianer. Und so haben sie sie leben lassen und haben diese gute Nachricht von Jesus langsam aufgegriffen. In diesem Indianerstamm gab es kein Wort für Liebe, das ist hochinteressant. Kein Wort für Liebe. Sie haben dann aber die Liebe gelernt durch diese Frauen und später hat der Mörder eines dieser Missionare die Tochter eines ermordeten Missionars getauft. Das heißt, dieser Mann, dieser Mörder war zum Glauben gekommen an Jesus und er hat später die Tochter des Mannes, den er selbst ermordet hat, getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. An der Stelle konnte man sicher sagen, dass hier Frieden geschafft wurde ohne Waffen. Nicht, dass der Frieden neu geschaffen werden musste, sondern dass der vorhandene Friede Gottes Zugang bekam zu verschiedenen Herzen, sodass auch diese Verbindung untereinander im Frieden geschehen konnte. Hier geht es weiter, dass wir Zutritt haben beim Vater. Das finde ich ausgezeichnet, jeden Tag Zutritt zu haben beim Vater, nämlich im Gebet. Es ist ein großes Vorrecht, wenn Menschen Kinder Gottes werden, dadurch, dass sie Jesus im Herzen haben und jetzt Gott Vater nennen dürfen. Gott ist nicht mein Vater von Geburt an, er ist mein Schöpfer von Geburt an. Er wird erst mein Vater, wenn ich ein Kind Gottes werde, durch Jesus im Herzen. Und dann habe ich jeden Tag Zutritt zu ihm im Gebet. Gebet schafft Frieden. Ich finde es gut, dass in Südafrika nicht nur Apartheid-Schwierigkeiten sind, sondern da gibt es auch eine immer mehr wachsende Gebetsbewegung zwischen schwarzen und weißen Christen, die gemeinsam beten um Frieden in diesem Land. Die nicht beten, wie manche das hier in der Bundesrepublik vielleicht tun, dass dieses System endlich gestürzt wird, weil Gewalt ja nie aufhört, Gewalt zu sein. Es geht dann weiter mit Verfolgung der anderen vielleicht, sondern sie beten um Frieden für ihr Land, um Veränderung von Gott her. Auf den Philippinen, als dieser Umsturz war, wurde Tag und Nacht gebetet. Da gab es Gebetsketten rund um die Uhr von vielen tausend Menschen. Gebet schafft Veränderung. Zurzeit haben wir ja Fußball-Weltmeisterschaft und da gibt es so einen kleinen Fußballzwerg, den keiner richtig ernst nimmt. Stand gerade in der Zeitung, dass dieser Zwerg sich dadurch rüstet, dass er also ganz normal spielt. Und wenn sie dann ihr Training beendet haben, setzen sie sich zusammen und beten gemeinsam. Das ist erstaunlich für Fußballspieler. Das sind die Südkoreaner. Das sagt nichts über die Qualität ihres Fußballspieles aus, aber dass hier Menschen sind, die den Zugang beim Vater kennen. Nicht nur den Zugang zu einer Weltmeisterschaft, sondern zu dem Meister der Welt. Das ist ja ein großer Unterschied, ob man Weltmeister wird oder den Meister der Welt kennt, Gott persönlich. Das finde ich ausgezeichnet. Ich freue mich, dass Schüler an der Schule hier zusammenkommen, um zu beten. Ist die Frage, nutzen wir diesen Zutritt beim Vater wirklich aus oder sind die Gebetszeiten nicht so Pufferzeiten, die man beliebig verkürzen kann, weil es nicht auffällt, wenn sie fehlen? Wenn ich irgendwas anderes nicht getan habe, fällt es meistens auf irgendwo. Wenn ich nicht gebetet habe, das merkt keiner. Man merkt es zwar schon irgendwo vielleicht an den Auswirkungen, weil der Segen Gottes nicht mehr so richtig darauf ruht, weil manchmal dann die Aggressionen auch bei Christen durchkommen und der Friede eben nicht mehr regiert. Gebet verändert vieles. Es wäre gut, diesen Zugang beim Vater mehr zu nutzen. Wäre auch schön, wenn viele mitbeten für die ganze Zeit der Konfirmanden in diesem Jahr, weil das sicher eine gute Verbindung ist, auch wenn man sie vielleicht persönlich gar nicht so kennt oder nur einen von ihnen. Dann heißt es hier weiter, wir seien Bürger und Hausgenossen Gottes, nicht mehr Fremde, nicht mehr Beisassen. Was ein Fremder ist, wissen wir. Hier gibt es ja viele Gastarbeiter, viele Asylanten. Wir haben in Hausen ein Flüchtlingswohnheim, das heißt so ein Aussiedlerwohnheim, wo Leute, die selbst jetzt neu hineinkommen, merken, wie schwierig es ist, hier Fuß zu fassen in dieser für sie doch oft ungewohnten Kultur und Zivilisation oder teilweise ungewohnt. Ein Schriftsteller, der seinen Namen gefälscht hatte und als Türke auftrat, hat dann in einem Buch mal so seine Erlebnisse beschrieben. Ob man die Methode gut findet, ist eine andere Frage. Wie er dann behandelt wurde, so einfach, weil er sich als Fremder ausgab. Wenn bei uns jemand eine Wohnung sucht und dann hinterher sagt, ich bin Vietnamese oder Türke, dann kann er oft hören, ja, rufen Sie doch nächste Woche nochmal an. Und dann hört er, inzwischen ist die Wohnung vergeben oder anders verplant zumindest. Das heißt, Fremde haben es sehr schwer. Wenn sie volle Bürger wären, ging es viel leichter. Das Schöne bei Gott ist, wir sind keine Fremde mehr, keine Bürger zweiter Klasse, sondern Hausgenossen Gottes. Wir haben alle Vorrechte, wir brauchen keine Asylanträge zu stellen, dass er uns irgendwann aufnimmt, sondern wir können sagen, ja Vater, ich gehöre zu dir durch Jesus und sind voll angenommen, jeden Tag. Dann wechselt sich das Bild. Es ging ja erst um den Frieden, dann ging es um Hausgenosse Gottes mit vollem Zutritt zum Vater im Gebet. Und dann geht es zu diesem Bild, was wir vorhin im Lied gesungen haben. Gott will einen Tempel bauen. Da heißt es hier, aufgebaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus ein Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt heranwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das heißt, wenn man fragt, wo wohnt Gott, könnte man sagen, ja, wo wohnt er? In diesem Tempel, und der Tempel ist seine Gemeinde. Das heißt, wo Christen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Ich kann natürlich noch sagen, wo Gott auch noch wohnt, er wohnt in meinem Herzen und dann wohnt er noch im Himmel. Aber wichtig ist, dass er in meinem Herzen wohnt und in der Gemeinde. Diese Kirche hier ist jetzt 33 Jahre alt, also noch nicht so furchtbar alt, ist aus vielen Steinen gebaut, ich war bei der Bauzeit nicht hier. Man sieht die Steine nicht, weil sie unter einem Verputz stecken, man sieht nur die Einheit dieses Gebäudes. Und so sollte eine Gemeinde sein, dass man nicht sagt, guck mal du, da ist der Christ und da ist der, guck mal, der steht so ein bisschen vor. Und der andere, der ist aber ziemlich dünn, der scheint nicht so viel zu taugen. Sondern man sieht eine Einheit, die als Ganzes wirkt. Und das wäre gut, wenn einzelne Christen unter uns Gott dafür danken und sagen, ich danke dir, dass ich zu deiner Gemeinde gehöre und bin gespannt, an welcher Stelle du mich eingebaut hast und was das für mich bedeutet. Christen, wenn sie wirklich mit Gott leben, sind keine Einzelgänger, weil sie immer in eine Gemeinde eingebaut sind. Und es ist gut, das zu entdecken. Ich bin eingebaut. Herr, was hast du mit mir vor? Was bedeutet das, dass rechts neben mir ein Stein ist und links einer drüber und einer drunter? Ich bin gespannt, wo du mich einsetzt, was du planst. Wobei das Fundament von diesem Gebäude Jesus ist. Ich finde, junge Menschen stehen in vielen Fragen, die sie klären müssen. Nämlich eine Frage ist, was ist das Fundament meines Lebens? Und viele Eltern stehen vor derselben Frage. Manche setzen auf das Fundament Ausbildung, sagen, das ist das Wichtigste, gute Ausbildung, dann kannst du darauf aufbauen. Wenn sie ein klein bisschen älter sind, setzen viele auf das Fundament Partnerschaft. Manche setzen da schon sehr früh drauf, aber diese Partnerschaft erweist sich manchmal auch als brüchig im Leben. Das Fundament zerbricht. Ich brauche aber ein Fundament, das immer besteht, selbst im Tod nicht zusammenbricht. Und dieses Fundament ist Jesus. Er wird hier Eckstein sogar genannt. Eckstein ist ein entscheidender Stein, der die Richtung bestimmt der Wände, das heißt, wie dieses Gebäude steht. Man kann ihn aber auch als Grundstein bezeichnen, aber auch als Schlussstein in diesem Gewölbe. Das heißt, er ist der entscheidende Stein in diesem Gewölbe. Und die Frage natürlich auch, ob er das in meinem Herzen ist. Auf welches Fundament baue ich? Lasse ich mich einbauen in seine Gemeinde? Wenn ich versuche, das Ganze zusammenzufassen, war der Einstieg dieser Slogan Frieden schaffen ohne Waffen und die Frage, wie weit uns das gelingt als Menschen, die Menschen im Widerspruch mit sich selbst sind. Das heißt, die diesen inneren Widerspruch des Unfriedens mit sich herumtragen, der oft im Gegensatz zu ihren Zielen steht, die sie erklären. Nicht nur auf diesem Gebiet des Friedens, auch sonst. Der Friede Gottes ist Realität in Jesus. Den muss ich nicht schaffen, sondern ich brauche ihn nur anzunehmen, weil er schon da ist. Und es wirkt sich oft auch im Leben einzelner Menschen aus, dass sie eben sagen können, ich habe diesen Frieden im Herzen. Es ermöglicht Zutritt beim Vater im Gebet. Wir sind Bürger Gottes und werden eingebaut in seine Gemeinde. Wenn es darum geht, Frieden zu schaffen, dann können wir das auch tun, indem wir Frieden verkünden und mancher diesen Frieden annimmt und dadurch Frieden in seine kleine Welt zunächst einmal kommt, Frieden mit Gott, geheilte Beziehung zu sich selbst, zu Gott, zu seiner Gemeinde. Die Frage, inwieweit die Beziehung zur Natur geheilt wird, ist sicher auch sehr aktuell. Frieden verkünden, vertrauten Umgang mit Gott haben und Gemeinschaft mit Christen pflegen. Das wäre sicher gut, natürlich auch mit Menschen, die es noch nicht sind, damit dieser Friede Gottes ausstrahlt auf sie. Lieber Herr, du weißt, was dieser oder jener mit dieser Predigt anfangen kann, ob er persönlich angesprochen wurde, ob er irgendwo Opposition im Herzen hat, Dinge anders sieht. Hab Dank, dass du jeden von uns verstehst. Hab Dank, dass du unser Friede bist. Schenke, dass das deutlich wird auch im Leben, dass du Aggressionen überwindest, auch uns untereinander verbindest in dir. Und wir loben dich. Amen.